Hallihallo und herzlich willkommen zum 5000 Zeichen Podcast unserer sympathischen kleinen Internet-Kaffeeküche, wo zwei Profi-Autoren sich gegenseitig aufs Handwerk schauen. Unser heutiges Thema ist das Schreiben von Jugendbüchern oder für Jugendliche. Dazu haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, nämlich den Drei-Fragezeichen-Autor Christoph Dittert. Der kann uns sehr viel zu diesem Thema sagen und mit ihm sprechen wir gleich drüber, ja, wie das so geht, wie man zu dem Job kommt und was so die Unterschiede sind zum Schreiben für Erwachsene. Dazu hört ihr gleich mehr. Ich bin euer Gastgeber Ben Calvin Hari.
Und ich bin Oliver Fröhlich und wie immer, also eigentlich wie fast immer, habe ich messerscharf recherchiert heute, um mich auf alles vorzubereiten.
Okay.
Und ich habe stundenlang darüber nachgedacht, wann der erste Kontakt zwischen mir und Christoph zustande kam.
Mhm.
Weißt du das noch, Christoph? Also ich kann mich erinnern, vor tausenden von Jahren, also ist so 2008 oder 2007 oder irgendwie sowas, haben wir uns das erste Mal persönlich auf der Buchmesse in Frankfurt getroffen. Da haben wir uns aber irgendwie aus diesem ominösen Internet schon gekannt.
Da haben wir uns schon gekannt,
und ja. Ich weiß ums Verrecken nicht mehr, wie eigentlich.
Ich glaube, das war so, du erinnerst dich doch an die Schöpfungsgeschichte in 7 Tagen, so am 4. Tag oder so, da muss es ungefähr gewesen sein. Ich meine, du hast was von mir rezensiert damals, da warst du noch kein Autor, ich aber schon. Und da hast du was rezensiert, irgendwie auf zauberspiegel.de oder so irgendwas.
Haben
wir, glaube ich, Kontakt irgendwie aufgenommen. Oder du hast ein Interview geführt oder irgend sowas.
Ja, genau.
Da hast du gemerkt, dieser Dittert, das ist mein persönlicher Held. Von dem kann ich alles lernen, was ich fürs Leben brauche. Oder so ähnlich.
Also ich nehme an, ich habe eher sowas gedacht, wie der ist genauso bekloppt wie ich.
Das passt.
Genau, also ich erinnere mich wirklich wieder dran, gestimmt, es waren so Rezensionen, da warst du damals unter anderem bei der Gruselserie vom Bastei-Verlag Professor Zamora noch tätig und ich noch nicht. Da hast du, glaube ich, auf dieser Seite reagiert drauf und der Rest ist, will man fast sagen, Legende. Auf jeden Fall warst du damals noch nicht bei den 3 Fragezeichen. Was für eine geschmeidige Überleitung, Ben, hä? Hättest du die genauso gut hingebracht?
Oh. Ich hätte eine fast so clevere Überleitung.
Okay.
Wisst ihr eigentlich, das ist ja die Folge 007. Eigentlich hätten wir diese Folge, habe ich mir gedacht, über Thriller- und Geheimagenten-Stories machen müssen. Das ist eine verpasste Chance, ne? Aber wir haben ja das nächstbeste. Wir haben 3 Fragezeichen, nämlich einen der Autoren von 3 Fragezeichen, was ja auch so eine Art Agentengeschichte ist. Christoph, erzähl mal was über dich. Warum bist du unser kompetenter Ansprechpartner zu diesem Thema? Warum sollten die Leute dir zuhören, wenn sie wissen wollen, wie das mit diesen Jugendbüchern funktioniert?
Ich glaube, du hast das Wesentliche schon genannt, weil ich jetzt seit, müssten 15, 16 Jahre sein, bei den 3 Fragezeichen mitschreibe, was ja nun mal nicht ganz unbekannt ist im Kinder- und Jugendbuchsektor. Und ich glaube, der Vorteil bei mir, nichts gegen alle Kollegen, da gibt es Leute, die sind kompetenter und schlauer als ich, aber mein Vorteil ist, ich mache eben beides. Ich schreibe für Erwachsene und ich schreibe für Kinder. Und ich glaube, dadurch kann ich hoffentlich in der nächsten halben, dreiviertel Stunde so ein bisschen was erzählen, was eigentlich der Unterschied ist oder wie man da so rangeht.
Du bist ja als 3-Fragezeichen-Autor tatsächlich ein Held vieler Kinder. Ich habe hier eine Hörerfrage von Theo, der ist 4 Jahre alt.
Hey, ja, hi Theo.
Das ist der Sohn von unserem Patreon-Supporter Stapfi. Und der will wissen, weil er ganz, ganz großer Fan ist und die ganzen Hörspiele hört, wie schaffen das die Detektive denn eigentlich, dass sie immer jeden Fall lösen?
Oh, Theo, da hast du einen sehr guten Punkt erwischt. Das ist nämlich gar nicht einfach. Und ich glaube, die schaffen das, weil sie zu dritt sind und jeder ein bisschen was anderes kann und die 3 super Freunde sind und sich aufeinander verlassen können. Und wenn der eine was nicht hinkriegt, kriegt es der andere hin.
Bevor wir jetzt so ein bisschen in den spezielleren Teil gehen, wo es dann auch wirklich um die Sache geht, um das Schreiben und um das Handwerk, bleiben wir mal so ein bisschen ganz allgemein bei den 3 Fragezeichen, weil das ist ja deine größte Expertise in dem Bereich. Wie gehst du denn als Autor von so einem Jugendbuch-Krimi an diese Geschichte ran? Ich meine, das ist ja schon ein spezielles Subgenre, nenne ich das jetzt mal. Und das ist eine Frage von unserem Patreon-Supporter Lanti. Steht da zuerst der Fall oder die Auflösung? Und wie kommt man immer wieder auf neue Fälle und Szenarios?
Das ist so, dass ich früher, also gehen wir jetzt mal so 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück, da habe ich diese Ideen für die Fälle einfach so rausgehauen. Oh, ich brauche 3 neue Ideen, zack, 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 habe ich 3 neue Ideen rausgehauen. Mhm. Mittlerweile habe ich bei den 3 Fragezeichen, wenn man so alles nimmt, Kurzgeschichten, Puzzles, nebenbei Projekte und die normalen Bücher natürlich, keine Ahnung, 30 Fälle bestimmt gemacht oder entwickelt. Und jetzt wird es langsam immer schwieriger, einen neuen Fall zu finden, ohne erstens was zu kopieren, was es in der Serie schon gab. Mhm. Gibt ja jede Menge davon. Und zweitens vor allem, um mich nicht selbst zu kopieren. Ja? Mhm. Sachen, die ich vielleicht vor 15 Jahren gemacht habe, oh, das habe ich ja schon gemacht. Und das wird immer schwieriger, das wird immer mehr nachdenken. Und zuerst, das war ja die Grundfrage, zuerst steht bei mir, das mögen die Kollegen anders machen, tatsächlich die Idee oder das Thema, um das es geht. Mhm. So habe ich neulich, die ist jetzt gerade aktuell als Hörspiel, die diesjährige Weihnachtsfolge gemacht. Also letztjährig, bis ihr den Podcast hört wahrscheinlich. ja, also die von 2025, die ist jetzt, als wir das aufnehmen, irgendwie 10, 14 Tage alt, die Folge. Also ist vor 10, 14 Tagen erschienen. Und da war dann die Idee, was mache ich für eine Weihnachtsfolge, was ist noch nicht. Ich glaube, die gibt es für alle, die das nicht so genau wissen, seit ein paar Jahren immer wieder. Weihnachtsfolge jedes Jahr. Ich wollte eben was Neues machen, was noch keiner hatte. Da saß ich zum Beispiel, um mal eine Anekdote zu erzählen, in Salzburg. Da haben wir gute Freunde, das saßen wir im Café, was denen gehört, und gegenüber ist ein Weihnachtsmuseum. Da dachte ich, toll, Weihnachtsmuseum, super, da habe ich mein Weihnachtsthema. Und dann entwickle ich aus dieser Idee, aus diesem Grundsetting oder aus diesem Motiv, je nachdem, was eben zuerst dasteht, entwickle ich den Fall. Mhm. Im Frühjahr habe ich ein Buch, da war das Thema vorgegeben, das ist ganz selten so, also nicht das Thema, aber das Setting war vorgegeben. Nächstes Jahr ist Fußball-WM und da hieß es, Christoph, kannst du nicht ein 3 Fragezeichen Fußballbuch schreiben?
Mhm. Hast du das gemacht?
Und ich so, ja, mache ich. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und Olli lacht, weil der weiß, glaube ich, dass ich Fußball eigentlich gar nicht mag. Und da war die Herausforderung, ey, ja komm, da muss ich über was schreiben, was ich nicht mag. Aber das ist ja auch interessant, von außen drauf zu schauen und dem eine Facette abzugewinnen, die für mich interessant ist. Das heißt, Fußball war in dem Fall nicht die Idee, sondern so das Grundsetting, wo das spielen muss. Und meine Lösung kam, als ich wusste, es muss um den Koch gehen, der Fußballmannschaft, der mit ihnen da rumreist. Und dann bin ich von diesem Punkt ausgegangen. Okay. Und von so einem Grundpunkt ausgehend eine Geschichte zu entwickeln, das ist die Art, wie ich das mache.
Wie, ich nenne das so diesen Ted Lasso-Effekt, wo es auch gerade um Fußball geht. Ne? Ted Lasso ist eine Serie über eine Fußballmannschaft, aber es geht nicht um Fußball. Mhm. Es geht halt um die Leute, die da, ich glaube, wenn du einen reinen Fußballroman schreiben würdest, ich glaube, der Uwe Anton, unser Peri-Rodan-Kollege, der würde mir da widersprechen, aber wenn du einen reinen Fußballroman schreiben würdest, das, also ich hätte Schwierigkeiten, da was Unterhaltsames rauszubringen. Wir haben uns zu diesem Thema, beziehungsweise ich habe mich zu diesem Thema Jugendbuch generell ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe natürlich recherchiert. Was war eigentlich so der Anfang dieses Genres Jugendbuch? Was war so der erste Jugendroman oder vielmehr das erste Jugendbuch, das es gab? Und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr Ideen, was das gewesen sein könnte?
Boah.
Das habe ich euch auf den kalten Fuß erwischt.
Ja, ich habe ja schon viel mehr geredet als Olli. Olli soll mal anfangen.
Genau.
Ja, aber mehr als boah bekommt Olli im Moment nicht raus.
Das fällt mir auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich muss sowieso gestehen, ich bin jetzt niemand, der sich so mit irgendwie mit Klassikern und so befasst. Das haben sie mal in der Schule irgendwie ausgetrieben, leider Gottes. Das heißt, ich habe auch gar keine rechte Vorstellung davon, was jetzt beispielsweise im 17., 18., 16., was weiß ich, Jahrhundert.
Das ist das Witzige daran, so weit brauchst du gar nicht zurückzugehen. Es war im 20. Jahrhundert.
Es war im 20. Jahrhundert, okay.
Und es ist ein Roman, den ihr beide wahrscheinlich gelesen habt, irgendwann mal.
Wenn du ins 20. gehst, vielleicht sowas wie Tom Sawyer oder so?
Es ist später, sogar viel später. Tom Sawyer ist kein Jugendbuch laut Definition.
Ja, deswegen habe ich so ein bisschen gezögert, sowas wie, weil man nimmt es leicht als Jugendbuch, aber Dinge nur, weil der vielleicht ein bisschen jugendlich ist, ist es ja kein Jugendbuch.
Das ist generell so ein Problem, dass Leute alles, wo ein Jugendlicher oder eine jüngere Figur mitspielt, automatisch ins Schema Jugendbuch quetschen.
Ich feuer jetzt mal Alice im Wunderland raus.
Okay, okay.
Wobei ich da nicht wüsste, vor wann das genau ist.
Also dieses Genre Young Adult, wie das im Englischen heißt, um das es im Engeren heute eigentlich auch gehen soll. Das hier nochmal so ein bisschen unabhängig ist von, also Alice im Wunderland ist eigentlich Erwachsenenliteratur. Es gibt auch Sachen, die dann speziell für Kinder sind und die sind dann auch älteren Datums. Aber so diese Sachen, die für Leute ab 15 aufwärts geschrieben wurden, die sich ihre Literatur auch selbst aussuchen, das war relativ spät erst. Also Wikipedia listet hier so Vorgängerdinger wie der schweizerische Robinson oder Huckleberry Finn, Rudyard Kiplings Kim, aber auch so Sachen wie die Verwirrungen des Zöglings Törleß, Robert Musil taucht hier auf in dieser Liste. Diese Literatur, die geschrieben wurde für einen Markt aus jugendlichen Lesern, das ging tatsächlich erst in den 1950ern los. Mhm. Es gibt so ein erstes Werk, 17th Summer von der Maureen Daly, aber so dieser richtige, dieses Marktsegment, das gab es erst seit J.D. Salinger, Der Fänger im Rogen. Und das ist hier auf der Wikipedia auch als der erste Jugendroman oder das erste Jugendbuch quasi gelistet. Habt ihr den Fänger im Rogen gelesen?
Das ist jetzt, das sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ich musste den lesen auf Englisch, im Englisch-Grundkurs. Mhm. Da damals war weder mein Englisch gut genug, um das inhaltlich komplett zu begreifen, und da wir es aber mussten. Ich habe den aber tatsächlich auf dem Schirm, also ich würde den gern mal lesen. Ich hätte den nie als Jugendbuch klassifiziert.
Ich fahre mal kurz rein. Also erstens, ich habe den gelesen vor 3 Jahren oder so. Ich glaube, vorher schon mal so lesen müssen in der Schule und so, und das war aber nichts. Wie Olli das geschildert hat, ich habe ihn vor 3 Jahren oder so aus Privatinteresse gelesen. Super, absolut klasse Buch, großartig. Mit dieser Definition, die du da rausgezogen hast, hadere ich sehr. Ich wage das zu bezweifeln, dass man das Jugendbuch hiermit als Startpunkt setzt. Aber das wage ich zu bezweifeln, so als Mensch, der irgendwie so eine Ahnung hat. Ja. Nicht als jemand, der sowas wirklich weiß. Du hast es ja auch eingeschränkt auf dieses Genre Young Adult, was genau. Sich die selbst aussuchen, bla 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 bla. Und da könnte es schon hinkommen, ja. Aber
es ist insofern tatsächlich ein Urknall, weil du zu der Zeit Literatur mit, ich sag jetzt mal, jugendlichen Hauptfiguren nicht hattest. Hier hast du jetzt eine 15-jährige Hauptfigur. Das gab's so in der Form halt auch nicht, die sich halt auch gezielt an Jugendliche richtet. Das ist mein Problem mit dem Roman. Ich habe ihn auch gelesen. Ich war, wie du, Christoph, erwachsen. Ich habe es unfassbar bedauert, dass ich ihn eben nicht als Jugendlicher gelesen habe. Und das ist auch ein Thema, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Er richtet sich halt gezielt an die Jugend der frühen 50er Jahre, an die amerikanische Jugend der frühen 50er Jahre. Und ich glaube, wenn du 1951 oder 52 Teenager warst in den USA und so diese Beat-Literatur und Rock'n'Roll, was hier für uns quasi so Alt-Männer und Alt-Frauen Medien sind, als Jugendkultur erlebt hast und auch so diesen Zeitgeist damit gekriegt hast, ich glaube, dann hat dich dieser Roman auch wirklich abgeholt. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir nachher drüber sprechen müssen noch, wie zeitgemäß kann Jugend oder wie zeitlos vielmehr kann Jugendliteratur sein.
Wobei, das schneidet dann bitte raus, aber ich möchte schon darauf Wert legen, dass das Rogen heißt.
Ja, genau.
Weil der Rogen wäre was anderes. Ich sag's nur. Ich kann beispielsweise, ich bring das Wort Düsenjäger inzwischen ganz schwer raus, weil es für mich immer Drüseljäger ist.
Ja. Meine Oma hat immer Dieseljäger gesagt. Das ist dann für Instagram alone, das ist zu witzig, um es rauszuschneiden.
Was hast du jetzt gesagt, der Fänger im Rücken, der ist von 50.
51.
Weil, wie ist es denn beispielsweise mit Pippi Langstrumpf?
Das ist aber für Kinder.
Wie ist es?
Das ist für Kinder, das ist nicht für junge Erwachsene.
Ach so, okay, diese Unterscheidung machst du.
Da gibt es natürlich, ist eine ganz klare Abgrenzung. Also Kinder, vielleicht greifen wir da einfach mal vor. Christoph, der du das schreibst und aus dessen Mund ich schon öfter Begriffe gehört habe wie 8 bis 10 plus, da gibt es ja diese Marktkategorien, die kannst du mal kurz erklären. Wie ist so die Trendschärfe?
Ich finde die relativ fließend. Die Trendschärfe. Ich nehme als Beispiel die 3 Fragezeichen, weil da gibt es ein schönes Merkmal nach außen hin, an dem man das eigentlich ganz gut festmachen kann. Das gilt dann für andere Kinder- und Jugendbücher genauso. Die 3 Fragezeichen ist erfahrungsgemäß lesendes Kinder, wenn sie früh sind, in der 2. Klasse, eher in der 3., vielleicht in der 4., 5. und dann weiter noch oder so, ja. Und da hat man irgendwann sich ja gesagt, also sprich, wenn man die 4. Klasse jetzt mal nimmt, oder die 3., dann ist man 9, in der 4. wäre man 10 Jahre alt als Startdatum. Und da hat man sich irgendwann gesagt, wir hätten gern was für jüngere Kinder. Da hat man eine neue Serie erfunden, die 3 Fragezeichen Kids. Da sind die Justus, Peter und Bob jünger. Da ist die Geschichte einfacher, die ist größer gedruckt, da sind Bilder drin, das liest man dann, wenn man jünger ist. Das ist dann sowas wie 6 oder 7 plus vom Alter her. Sprich, das setzt man im Markt wirklich, das ist für ältere Kinder, das ist für jüngere Kinder. Das erkennt man, man geht in den Buchladen und schlägt das Buch auf, wenn da Bilder drin sind.
Ja.
Dann ist es jünger. Und wenn die nicht mehr drin sind, ja, dann ist es sowas wie das 3-Fragezeichen-Alter. Und dann hebt sich wiederum natürlich das Jugendbuch ab, wo es dann speziell um eben, ich bin kein Kind mehr, ich werde jetzt erwachsen, ja, Coming of Age oder sowas und vielleicht ein bisschen Liebe oder so, ja. Und dann ist man im Jugendbuch. Mhm. Also das grenzt man schon in jüngere Kinder, ältere Kinder ab. Und da gibt es natürlich noch Erstlesesachen und so. Das ist jetzt nochmal was anderes. Also dieses Merkmal rein, ich schlage das Buch auf, sind da Bilder drin und ist es groß gedruckt? Ja, das ist aber tatsächlich total wichtig, ja, so albern das auch klingt. Mhm. Ich habe jetzt ein Kinderbuch gemacht mit Brandon Q. Morrison, Science-Fiction-Kinderbuch, alle lesen, und zwar die Kinder des roten Staubs. Da haben wir gesetzt, ja, 8+. Das Cover sieht auch lustig aus, sodass es so ist. Das kann man aber locker auch mit 10, 11, 12 lesen. Da wird es sogar noch interessanter, finden wir. Ja, da haben wir versucht, diese Altersgrenze ein bisschen zu sprengen.
Und ich finde, du hast dann am anderen Ende des Spektrums auch so diese Schnittmenge mit diesen All-Agern. Mhm. Wo ja so diese Romane um diesen komischen Zauberlehrling da reingefallen sind. Das waren so mit die ersten, die so dieses Label trugen. Und dann hattest du später halt so deine Susan Collinses, ne, so deine Hunger Games und den ganzen Kram. Was ja auch jugendbuchig ist, aber nicht in dieses Jugendbuch Genre streng betrachtet reinfällt. Das lesen ja auch Erwachsene. Aber es wird an Jugendliche vermarktet und es steht, wenn man in die Bücherhandlung geht, meistens halt auch bei den Jugendbüchern dabei.
Ja, das ist für mich ist das sowieso die Frage, wodurch definiert sich das? Ob ist das jetzt ein Jugendbuch oder ist es ein Buch, in dem Jugendliche mitspielen, das aber eigentlich gar nicht für Jugendliche gedacht ist?
Genau, das ist ja...
Weil würde sich das dadurch definieren, dass Jugendliche mitspielen oder Kinder mitspielen? Ja. Dann wäre, keine Ahnung, Stranger Things eine Serie für Kinder. Mhm. S wäre ein Jugendbuch, also von Stephen King S wäre ein Jugendbuch. Und also darin allein kann es ja nicht festgemacht werden.
Ja, das sind natürlich sind diese Grenzen fließend. Ich habe es früher für mich persönlich immer dran festgemacht, wie das Marketing das aufzieht. Also für mich war das immer eine Marketing-Sache ganz lange. Das ist natürlich eine Wahrheit mit 25 Sternchen. Also das kannst du nicht so als allgemeingültige Aussage dahinstellen. Aber ganz häufig könnte ich dir einen x-beliebigen Jugendbuchtext nehmen und da einfach ein erwachseneres Cover dran tun und einen erwachseneren Titel draufhauen und das Ganze halt zu den Thrillern stellen oder zu den Fantasy-Romanen oder so. Wenn es halt so ein bisschen in diese Romantasy-ige Ecke geht. Ja. Und du hättest trotzdem den gleichen Text, du müsstest am Text nichts lektorieren, nichts verändern, halt wirklich nur die Umschlaggestaltung verändern und das entsprechend anders vermarkten.
Ja, weil das mittlerweile auf dem Buchmarkt echt so ein Ding ist, was du gesagt hast, diesen All-Ager. Mhm. Da hat man einfach das Zielpublikum so erweitert, das lesen eben Teenager, junge Erwachsene, normale Erwachsene, jung gebliebene alte Leute, ja. Das Zielpublikum ist ja viel größer, wie wenn ich sage, das hier ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch.
Ja.
Zack, bumm, und dann hört man mit 20, liest man das dann immer so peinlich, so ungefähr. Ja. Und ja, inhaltlich sehe ich da kein Problem. Ich kenne auch viele Erwachsene, die gerne Kinderbücher lesen. Mhm. Ich lese die auch privat gern, und zwar richtige Kinderbücher. Ist nicht Jugendbuch, ich lese gern Kinderbuch. Wir haben vorhin die Pippi erwähnt, habe ich auch gelesen neulich, ja. Einfach weil es gut ist.
Ja.
Das können Erwachsene natürlich auch lesen, ist ja gar keine Frage.
Ja, oder so Dinger wie diese ganzen Michael-Ende-Sachen, also Unendliche Geschichte oder Momo, was für mich Meilensteine der Fantasy sind.
Absolut.
Das fällt für mich nicht unter Jugendbuch. Aber Michael Ende war ein Jugendbuchautor und hat Jugendbücher geschrieben. Und es spielen jugendliche Figuren, Kinder in dem Fall sogar mit. Also ich bin mal nicht sicher, ob diese Genreabgrenzung, ich weiß auch gar nicht, ob Kinderbuch oder Jugendbuch, ob das überhaupt ein Genre ist.
Bin ich mir auch nicht sicher.
Ja. Oder ob das einfach nur ein Label ist.
Kann man es alleine am Thema festmachen? Also dass es Themen sind, die Jugendliche oder Kinder mehr interessieren, aber wahrscheinlich kann man es auch daran nicht
festmachen. In keinster Weise. Guck dir mal die Dinger an, die wir damals oder die ich damals im Deutschunterricht habe lesen müssen. Das waren halt größtenteils deutsche Geschichten, aber so Dinge wie Die große Flatter von der Leonore Ossowski oder Die Wolke von der Gudrun Pausewang, ja, das sind ja keine Jugendthemen. Das sind ja schwere, ernste, wichtige Themen. In dem einen geht es irgendwie um, da ist dieser Reaktorunfall in Deutschland, das ist so die Wolke, wo Menschen sterben, wo die Hauptfigur ihren toten Bruder dann am Wegesrand findet und beerdigen muss. Also wirklich traumatische Szenen, die dich halt auch als jugendlichen Leser verstören. Oder wie gesagt, Die große Flatter, was halt wirklich so diese soziale Menschen in Armut und solche Sachen sind. Das sind ja keine Themen, wo du dich als jugendlicher Leser freiwillig mit beschäftigst.
Ich glaube, das ist Thema ist kein Ding. Ich kann jedes Thema, also ich gehe jetzt mal von mir aus, nicht weil ich der brillanteste Mensch aller Menschen bin oder Autor aller Autoren.
Da würde ich widersprechen. Aber
okay, danke schön. Danke, das ist wahr. Ich kann jedes Thema kann ich in einen Erwachsenenroman bringen und ich kann das aber auch in einen Kinderroman bringen. Ja. Ich mache für mich, wenn ich selbst schreibe, ich schreibe jetzt für Erwachsene, ja? Also jetzt nehmen wir mal an, ich schreibe was für Erwachsene. Sei das Perry Rhodan, sei das sonstige Science Fiction, das sind die Sachen, die ich im Moment so schreibe. Mhm. Dann schreibe ich die quasi für mich. Das ist das, was ich gern lesen würde. Und so würde ich gern einen Perry Rhodan-Roman lesen, so wie ich den schreibe. Und das ist schöne Science Fiction, so wie ich das mache. Die schreibe ich für mich, die gefallen mir.
Ich kretsch kurz dazwischen. Für die Hörer zu Hause, man muss erklären, unter dem Namen Christian Montillon bist du ja auch für Perry Rhodan, einer der Autoren.
Genau. Habe ich vergessen, genau. Also das mache ich für Perry Rhodan und ich schreibe eben auch eigenständige Science-Fiction-Romane, auch unter meinem Pseudonym, unter dem Christian Montillon. Und wenn ich sowas mache, wie gesagt, das schreibe ich quasi für mich. Ich kann aber dasselbe Thema, nehmen wir mal eins von meinen Science-Fiction-Büchern, das ist mein Lieblingsbuch von mir, Der fallende Stern, das ist ein Erstkontaktroman. Ja, da geht es interessanterweise drum, Kinder sind die Hauptfiguren, das hatten wir eben gehabt, ja. Und als die Kinder sind meine Hauptfiguren, gibt es die Information, ey, kommt ein Asteroid in unser Sonnensystem, da geht ein Funksignal davon aus, das ist eigentlich ein Beweis für außerirdisches Leben. Dann verfolge ich das so 40 Jahre lang oder so, wie geht das weiter? Mhm. Genau exakt dasselbe Thema, Erstkontakt, genau dasselbe Setting könnte ich dir in ein Kinderbuch schreiben. Mhm. Das geht, das ist kein Problem. Da brauche ich nur eine andere Perspektive, eine andere Herangehensweise. Mhm. Und für mich ist das, wie gesagt, das war der Gedanke, den ich vorhin angefangen habe, schreibe ich was für Erwachsene, schreibe ich das für mich. Schreibe ich dasselbe Thema in ein Kinderbuch, dann schreibe ich das für Kinder. Mhm. Da habe ich nicht mich vor Augen, da habe ich Kinder vor Augen. Mhm. Und das ist für mich die Art, wie ich dann denke, wie ich meinen Text verfasse. Ups, da setze ich mir ein Kind hin, stelle mir vor, das Kind liest es oder ich lese es dem vor. Ja. Das ist die Schreibhaltung, die ich da einnehme. Das kann aber genau dasselbe Thema sein.
Was ich mir schwierig vorstelle, weil ich habe irgendwann schon mal vor mich hin postuliert, dass ich nicht für den Leser schreibe, weil den Leser kenne ich nicht. Ich kenne nur einen einzigen Leser, mich. Und ich würde das gerne so schreiben, dass ich zumindest das ansatzweise so treffe, dass es mir, wenn ich es dann danach noch nicht kennen würde, dass es mir vielleicht gefallen könnte. Wenn ich jetzt dann wirklich aus dieser Ich-bin-der-Leser-Perspektive rausgehe und schreibe für Kinder. Die kenne ich aber genauso nicht. Also beziehungsweise die sind genauso vielfältig wie andere Leser. Haben dir, Christoph, da irgendwie die eigenen Kinder geholfen? Also dass du die als Zielpublikum vor Augen hattest?
Ja, sicher. Sicher meine eigenen. Und wahrscheinlich auch, das habe ich mir aber eben erst, ist mir das in den Sinn gekommen, als du, Olli, gesprochen hast, wahrscheinlich auch letztlich doch irgendwie mich selbst, aber eben damals, als ich ein Kind war.
Ja, das Kind in dir, ja.
Den Gedanken hatte ich noch gar nicht. Mittlerweile, ich bin gerade mit den drei Fragezeichen unglaublich viel unterwegs und halt Lesungen und da sehe ich eben unheimlich viel Kinder und bekomme mit, wie die reagieren auf die Texte, die ich vorlese. So dass das mittlerweile für mich auch so ein bisschen, das funktioniert ein bisschen, weil ich es schon so oft gemacht habe, ein Gradmesser ist, ich kann mir ein bisschen vorstellen, das lese ich jetzt gerade in so einer Lesung vor, und da sitzen jetzt 50 Kinder, wie reagieren die denn? Also das mache ich auch nicht unbedingt ganz bewusst und gehe da mit dem Verstand dran und analysiere das dann, aber vom Gefühl, von der Haltung her.
Ja. Ich möchte das gerne verknüpfen mit ein paar Community-Fragen. Wir haben die alle jetzt schon beantwortet quasi im Gespräch, nämlich vom Dan Tyran, unserem Patreon-Supporter. Gab es da eine Inspiration für dich, die dich dazu gebracht hat, Jugendbücher zu schreiben, deine eigenen Kinder?
Ja.
Oder ist es deswegen, weil du innerlich auch nicht erwachsen werden möchtest? Das haben wir quasi gerade schon beantwortet. Stapfi interessiert sich dafür, was so die thematischen Unterschiede sind. Das haben wir auch gerade beantwortet. Sind die Themen der Geschichten vielleicht andere? Simon Delaus, unser Patreon-Supporter, möchte von dir wissen, Christoph, wie schaffst denn du den Spagat? Also er bezieht sich gezielt auf die drei Fragezeichen, aber halt auch andere Kinder- und Jugendbücher und deine Sachen für Erwachsene. Du hast eben schon gesagt, es hängt so ein bisschen damit zusammen, wen du dir beim Schreiben als Leser vorstellst. Mhm. Aber wie gelingt dir dieser Switch, dieses Umschalten?
Ich glaube, das gelingt deswegen, also ich behaupte jetzt mal, dass es gelingt, da kann man ja anderer Meinung sein, aber ich behaupte jetzt mal, das gelingt und ich glaube, das ist Übungssache. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren, dass ich hin und her switche zwischen Kinderbuch oder Jugendbuch und Erwachsenenbuch und das fällt mir ganz leicht, weil das meine natürliche Denke ist. Ich habe ständig mit Kindern zu tun oder hatte das noch mehr früher, eben weil ich drei habe. Die sind jetzt mittlerweile auch erwachsen oder ältere Teenager oder so. Früher hatte ich jeden Tag immer mit Kindern zu tun, mit meinen, mit Freunden, die da sind und so weiter, sodass ich da sowieso hin und her switche im Alltag. Und das kann ich, glaube ich, im Schreiben auch ganz gut. Ich könnte jetzt problemlos morgen früh was für Erwachsene schreiben und morgen Abend schreibe ich was für Kinder. Also es wäre ein Problem, weil ich keine Lust habe, morgens und abends zu schreiben. Mhm. Aber rein vom Ding her wäre das kein Problem. Könnte ich einfach im Kopf sagen, okay, und jetzt schreibe ich einen Kinderbuchtext oder bearbeite den oder so. Und dann lege ich mir einen Schalter im Kopf um. Das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Wie mache ich das nach? Ja. Vielleicht Übung, Denkweise.
Das wollte ich gerade fragen. Ich glaube, das kommt mit der Routine, oder? Das ist dann Handwerk ein gutes Stück weit einfach auch, dass du halt ich meine, bei jedem Handwerk ist es ja so, dass du dich erstmal in diesen Headspace versetzen musst, um zu wissen, was ist das Produkt, das ich dir jetzt gerade herstellen möchte. Und da ist es halt so, ich meine, so viel anders als wie der von Stephen King so häufig bemühte Bildhauervergleich ist es ja nicht, ne? Ob du jetzt, keine Ahnung, eine Figurine für deine Tochter da meißelst, mit der sie spielen kann, die muss halt irgendwie kindgerecht sein, oder ob du jetzt so die große griechische Statue für die Galerie von irgendeinem tollen Museum meißelst, ist vom Handwerk her zunächst mal kein Unterschied, aber von dem Mindset, mit dem du da dran gehst, oder?
Ja, genau. Der Vorgang ist derselbe, genau. Genau wie du es gesagt hast, das Handwerk des Schreibens ist dasselbe. Aber du hast eine ganz andere Art von Denke, von Dramaturgie, von einzelnem Satz, den du schreibst. Das muss natürlich, je nachdem, für welches Alter du gehst, wenn du jetzt wirklich ins Kinderbuch gehst, muss es halt einfacher sein. Die Sätze müssen kürzer sein, es muss knackiger sein, lustiger sein, da muss ständig was passieren. Sollte beim Erwachsenenbuch auch irgendwie ständig was passieren, solange wir im Unterhaltungsbereich sind. Ja, es sollte schon, dass keine Langeweile aufkommt. Mhm. Aber beim Kinderbuch ist das nochmal viel extremer. Mhm. Wenn ich irgendwie drei Seiten rumlabere, wie der sich gerade fühlt und was der gerade zum Mittag isst und wie das Wetter ist und die Landschaft beschreibe, dann ist jedes Kind draußen.
Ja.
Beim Erwachsenenbuch kann man das vielleicht mal machen oder kann dann sagen, hey, das ist ja quasi literarisch, hier schildere ich mal meine die Gefühlswelt des Protagonisten, spiegel ich jetzt mal mit der Wetterlage. Das kann man schon machen. Ja, im Kinderbuch eignet sich das vielleicht nicht so sonderlich gut. Und wenn wir jetzt hochgehen ins Jugendbuch, sieht das schon wieder ganz anders aus.
Aha,
Da sind wir im Übergang. Nicht umsonst ist man ja als Jugendlicher im Übergang zwischen Kind und Erwachsenen. Ja. Da ist dieses Spannungsfeld natürlich viel größer wieder. Jugendbuch lebt, glaube ich, sehr viel von Coming of Age, mehr oder weniger direkt.
Christoph, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen über das Handwerk angefangen zu sprechen. Also du sagtest, die Sätze müssen einfacher sein, das ist das Stilistische, das ist klar. Und ich glaube, das ist auch von Autor zu Autor verschieden, wie man das macht. Aber so inhaltlich, wenn wir auch gerade so über diese Coming-of-Age-Thematik sprechen, ich finde ja, das ist ja ein wesentliches inhaltliches Merkmal von Jugendbüchern, oder? Würdest du mir zustimmen?
Da stimme ich dir absolut zu, ja. Wie gesagt, wir sind jetzt im Jugendbuchbereich. Das kann mehr oder weniger direkt sein. Also es kann plakativ sein, das ist ein Coming-of-Age-Roman. Aber selbst wenn das nicht das Thema ist, wenn es um was ganz anderes geht, findet man das doch sehr, sehr häufig. Das spiegelt sich ja in verschiedenen Sachen. Das spiegelt sich in sowas wie erste Liebe.
Ich meine, das leuchtet ein, weil wenn die handelnden Figuren Jugendliche sind und Jugendliche, die kommen eben gerade auf Age. Das muss ja nicht ein großes Thema sein, sondern das ist ja was, das passiert im Endeffekt jedem, der irgendwann das Jugend Dasein hinter sich bringt. Im Endeffekt ist das nicht einmal so sehr ein Thema an sich, sondern das ist einfach dadurch, dass Jugendliche mitspielen, ist das quasi gegeben.
Ja, eben. Das ist einfach so, genau.
Die Frage ist dann, macht dieses Erwachsenwerden nur das Thema aus? Also geht es nur darum oder schwingt es einfach im Hintergrund mit, weil es eigentlich ein Krimi ist oder Fantasy oder irgendwas? Mhm. Aber Coming of Age hast du, denke ich, bei Jugendlichen immer irgendwie dabei.
Ja.
Und wenn du es nicht hast, ich habe ja durchaus auch schon Bücher gelesen, wo ich mir dann gedacht habe, das kaufe ich nicht. Also das, was ich da lese, das kaufe ich nicht. Also das Buch habe ich schon gekauft, aber
du glaubst es nicht.
Die Story habe ich nicht gekauft, ja, ja. Weil die Jugendlichen oder die Kinder, was auch immer, einfach nur kleine Erwachsene waren.
Hm. Ja, das verstehe ich, weil Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Kinder sind Kinder, das ist was ganz anderes. Ja. Du hast ja vorhin erwähnt, Stephen King's Ace oder so, ja, da haben wir diese Ebene, wo die Hauptfiguren erwachsen sind und wir haben die Ebene, wo die Hauptfiguren Kinder sind oder ja, die fangen, glaube ich, gerade an, jugendlich zu werden, sowas irgendwie, die Art vom Alter her. Da geht es ja darum, dass die eben noch den Glauben haben, die besiegen ja die Angst, die es bringt mit ihrem Glauben, der kindlich ist sozusagen, ja,
ja.
Und da ist dieses Thema da, das ist aber natürlich ein Erwachsenenroman, das ist jetzt kein Kinderbuch. Ich habe es zwar gelesen, als ich noch nahezu ein Kind war, aber das steht jetzt auf einem anderen Tablett.
Das hat dich auch kaum beschädigt.
Hat mich auch kaum, ein bisschen, aber nicht viel. genau, worauf wollte ich eigentlich raus? Ich glaube, ich wollte dir nur recht geben.
das ist immer gut.
Das ist immer gut, ne?
Ist auch sehr vernünftig, wie ich finde.
Danke, ja, sehr gut.
Wie würdest du das definieren oder wie würdet ihr beiden das definieren, dieses Coming of Age, für die Hörer von uns da draußen, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können?
In einem Wort ist das Erwachsenwerden, also das Kind, der Jugendliche, der die Kindheit und die Jugend ablegt und erwachsen wird. Es ist ja ein psychologischer Prozess, den wir alle, die wir erwachsen sind, mal durchgemacht haben.
Der eine mehr, der andere weniger.
Und wenn ein paar Leute zuhören, die das noch nicht sind, den macht ihr noch durch. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist trotzdem wunderschön.
Aber das ist doch was tatsächlich auch altersunabhängig funktioniert, oder? Also ich meine, so dieses konkrete Beispiel, das mir jetzt in dieser Sekunde einfallen möchte. Wir schreiben ja alle drei für diese komische Raketenheftchen-Serie, wo wir eine Figur hatten im letzten Handlungsabschnitt, die als eher jugendlich wahrgenommen wurde. Sie war halt 19, ne? Die hatte diese 1 noch vom Alter. Und wir haben uns dann nach einem Zeitsprung entschieden, diese Figur älter zu machen. Mich hat es extrem genervt, dass da Leute da waren, die behauptet hätten, wir schreiben jetzt für Jugendliche, weil da eine junge Figur dabei war. Da kamen sehr viele Leute schon einfach nicht mit klar.
Ich glaube, das ist der falsche Denkansatz in dem, wie der Roman wahrgenommen wird.
Ja.
Du könntest locker, wir könnten bei Perry jetzt auch ein paar Kinder mitspielen lassen, das ist trotzdem kein Kinderbuch.
Ja.
Wir könnten ein paar Hunde mitspielen lassen, das ist kein Hundebuch.
Das ist die Idee, das machen wir.
Ja, das machen wir, genau.
Der Waldi-Zyklus.
Wir schreiben für Hunde, genau. Die Figur hat Perry nicht zum Jugendroman gemacht oder so. Die Thematik war nicht so, die Darstellung war nicht so. Ein Jugendbuch oder ein Kinderbuch, das könnten wir machen. Wir können jetzt eine Perry-Roden-Ableger-Serie für Jugendliche schreiben, das geht, das funktioniert. Mhm. Glaube ich, dass das ganz cool wäre oder so. Ja, aber da wird man eine ganz andere Art von Geschichte erzählen. Da kommt es auch nicht drauf an, ob der 19 ist oder 20 oder 32 oder 15. Ja, das kann man so und so machen.
Also man muss es klarstellen, weil wir widersprechen uns ja. Wir haben gerade eben gesagt, dass die Geschichten eigentlich dieselben sind. Man würde im Rahmen der Perry-Rodan-Serie eine andere Geschichte erzählen.
Im Rahmen der Perry-Rodan-Serie. Und es kommt eben drauf an, ich habe das vorhin gesagt, ich kann dir genau dasselbe Thema, genau dieselbe Geschichte für Erwachsene erzählen und für Kinder erzählen. Natürlich nicht immer, ja, aber häufig. Und das ist die Art, wie ich das darstelle. Ich finde zum Beispiel, weil du sagst, dieses, dann nennen wir es mal Vorwurf oder Kritik, wegen dieser einen Figur, und zack, jetzt schreiben wir Jugendbücher bei Perry Rodan. Das ist also doof.
Wasser.
Das kann man ja so empfinden, wenn ein Leser das so empfindet, das ist ja okay. Ja. Das ist die Empfindung des Lesers oder der Leserin, das ist okay, das ist erlaubt. Mhm. Ich finde, es stimmt trotzdem nicht. Und ich finde total interessant, dass ich auf meine Perry Rodan-Romane immer mal wieder seit vielen Jahren das lese, der Montelon mit seinem Kinderbuchansatz.
Das ist sowieso ein spannendes Thema.
Das kam aber noch nie, pass auf, das kam noch nie, dieser Vorwurf, bevor ich die 3 Fragezeichen geschrieben habe.
Mhm.
Seitdem ich das mache, gibt es den Vorwurf immer mal wieder. Und meine Perironen-Romane unterscheiden sich meiner Meinung nach nicht in der Ära von vorher und hinterher. Das ist die Wahrnehmung, weil man das weiß, der schreibt ja auch Kinderbuch. Wie gesagt, der Leser darf das so empfinden, das ist okay. Ja? Es stimmt halt nicht.
Er darf das natürlich so empfinden, aber was ich da so entsetzlich daran finde, ehrlich gesagt, ist, als wäre Kinderbuchautor ein Schimpfwort.
Ja.
Das, ich meine, da kann der Herr Habeck ja ein Lied davon singen.
Ja, genau.
Ja, okay, da hat halt jemand Kinderbücher geschrieben.
Und es ist handwerklich jedes Stück so schwer wie normal, einen in Anführungszeichen, mein Wording ist ja auch schon verräterisch, ne? Einen normalen Roman zu schreiben. Dasselbe Handwerk ist es genauso schwer und du musst die Leser genauso ernst nehmen.
Ich setze dir noch einen drauf. Ich finde es schwerer.
Ich finde
das Kinderbuch zu schreiben wirklich schwerer.
Ja.
Womit ich nicht sagen will, wie genial ich bin. Nee. Aber ich halte es für schwerer als für das Erwachsene. Die meiner Meinung nach falsche Denkweise ist, ein Auto fängt mal an und wenn er dann nicht so richtig gut ist, dann können es wenigstens Kinder lesen. Wenn er dann besser wird, dann schreibt er für Erwachsene.
Okay, ja,
und das ist ein völlig falscher Denkansatz.
Das ist ja auch verräterisch. Diejenigen, die das sagen, nehmen dann ihre Kinder ja wahrscheinlich auch nicht ernst, oder? Das ist jetzt einfach mal so ganz provokativ in den Raum gestellt.
Wahrscheinlich, ja.
Wer weiß, ja.
Aber was ich halt spannend fand und wo ich eigentlich hinaus wollte mit, wir haben diese besagte Figur nach einem Zeitsprung übernommen und durch den Zeitsprung ist die Figur jetzt entsprechend älter geworden. Und wir haben das halt genutzt, um diese Figur auch bewusst älter zu machen. Sie hat jetzt 5 Jahre mehr auf dem Buckel. Das ist jetzt eben kein Teenager. Ich sag, du bist ja erwachsen mit 19, aber halt technisch betrachtet immer noch Teenager. Du bist halt mit 24 dann kein Teenager mehr. Du hast aber auch andere Konflikte jetzt. Du hast ganz andere Lebenssituationen, aus der du heraus du diese Geschichten erzählen kannst und so weiter. Ich fand diesen Kontrast zu zeichnen sehr, sehr spannend. Und es steht in diesen Expos ganz explizit an sehr, sehr vielen Stellen drin. Christoph, du kennst diese Expos von innen und Olli, du kennst auch diese Expos von innen. Ihr könnt das bestätigen. Da steht an sehr vielen Stellen ganz, ganz fett gedruckt drin, das ist keine Coming-of-Age-Geschichte mehr.
Mhm.
Wir wollten uns davon gezielt losmachen. Das ist keine Coming-of-Age-Thematik. Und gestern lag ich im Bett und hörte die neue Folge vom Terranischen Kongress. Gruß geht raus an unseren Producer Chris und an die Weltenliebe. Auch ganz toller Perirodan-Podcast. Bitte reinhören. Wenn ihr es noch nicht tut, ist das große Fragezeichen natürlich wie immer, warum nicht? Und was sagt der Chris über die Figur Jasper Cole? Ja, es ist halt eine Coming-of-Age-Geschichte. Halt jetzt ein bisschen anders als vorher. Wo ich halt denke, so, ja, okay, ein Stück weit kannst du das überall rein interpretieren, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, diese Coming-of-Age-Thematik, diese Mechanismen, die dahinter stecken, die sind ja vom Alter der Hauptfigur eigentlich unabhängig. Du könntest streng betrachtet eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem 70-Jährigen erzählen.
Ja, klar.
Es ist doch im Prinzip sowieso so, dass eine dieser der Grundregeln des Schreibens ist doch irgendwie, dass die Hauptfigur sich entwickeln muss, sich verändern muss.
Ja.
Also sie muss am Ende des Buchs eine andere sein als am Anfang.
Ja.
Und erwachsen werden ist auch eine Veränderung. Also im Endeffekt ist Coming of Age nichts anderes als das, was bei jedem Buch sowieso verlangt wird.
Mhm.
Also Coming of irgendwas passiert eigentlich immer.
Ja.
Oder sollte passieren. Wenn es nicht passiert, ist es meistens auch nicht so ein gutes Buch.
Ich habe was anderes, ganz kurz. Ich bin ja, das können wir ja rausschneiden, wenn wir das nicht haben wollen. Wir reden über das Alter der Figuren. Wie alt sind die und so und jetzt ist er 5 Jahre älter und so. Das wäre der ideale Zeitpunkt für eine neue Folge von Herr Fröhlich rechnet.
Okay.
Olli, bitteschön.
Im Moment, Herr Fröhlich trinkt, Moment. Moment, Herr Fröhlich trinkt gerade.
In der Zeit, wo du trinkst, mache ich das Intro. Herr Fröhlich rechnet. Fröhlich rechnet, 1 und 1 macht 9. Herzlich willkommen zu Herr Fröhlich rechnet, dem Podcast im Podcast, wo 2 Profi-Autoren sich gegenseitig Zahlen um die Ohren werfen. Herr Fröhlich, bitteschön.
Das Problem ist, der Herr Fröhlich weiß nicht, was er jetzt eigentlich genau rechnen soll.
Das ist scheiße, da müssen wir es rausschneiden.
Da müssen wir es doch noch rausschneiden.
Ich hatte. Ja, also Jasper Cole, das lässt sich leicht ausrechnen, dass der 5 Jahre älter ist.
Ja,
aber wäre jetzt, das kommt ja bei Perry durchaus vor, dass rein von den Jahreszahlen her zwar 5 Jahre vergangen sind, dass in diesen 5 Jahren aber irgendwas passiert ist, dass die Figuren mal kurz in die Vergangenheit gereist sind, haben dort 50 Jahre verbracht.
Und
nach ihrer Rückkehr ist gerade eine Minute vergangen und so. Also sind eigentlich, also sowas macht es dann schwierig. Und da kann man
rechnen. Ich merke mir es fürs nächste Mal.
Aber so bei dem normalen Coming of Age ist schwierig zu rechnen. Oder was heißt schwierig? Ist eigentlich furchtbar einfach zu rechnen. Das fordert mich nicht heraus.
Oder wenn es um Expos geht, schreiben nach Exposés, die mit konkreten Datumsangaben versehen sind, die vielleicht stimmen, vielleicht doch nicht. Zwinker, zwinker. Gruß geht raus an unseren Chefredakteur. Ja, aber Christoph, diese Schublade, in die du da reingesteckt wirst, wenn Leute sagen, dieser Kinderbuchautor, der schreibt hier 3 Fragezeichen, dann kann der auch keine Erwachsenen-Science-Fiction schreiben. Nervt dich das?
Ja, nerven ist vielleicht zu viel gesagt. Ich finde es einfach den ganz falschen Denkansatz. Eben weil auch häufig, sicherlich nicht immer, aber häufig glaube ich schon, dahinter steht dieses, ja, der Kinderbuchautor ist kein richtiger Autor. Das, was Olli vorhin gesagt hat, nur dass es als Schimpfwort benutzt wird. Und ich finde es seltsam, weil es so ein bisschen die Rezeption kaputt macht, also die Art, wie der Leser das wahrnimmt, kaputt macht. Ja, das ist der Kinderbuchautor und jetzt lese ich schon mit dieser Kinderbuchbrille und findet man vielleicht auch was davon. Ja, das finde ich eigentlich schade.
Da findest nicht vielleicht was, da findest definitiv was. Das ist ja keine Ahnung, ob es euch genauso geht, aber es gibt Autoren, die mag man nicht. Also man liest von denen Dinge, einen Roman, 2 Romane und denkt so, der mag sein Handwerk verstehen, aber er zielt irgendwie halt meilenweit an mir vorbei. Und es liegt aber an mir, nicht an dem, das liegt an mir, dass mir das nicht gefällt. Und das ist völlig fein so. Und dann erscheint der nächste Roman von dem. Und natürlich kann man den weglassen, wenn es jetzt aber beispielsweise in einer Serie stattfindet mit vielen Autoren, von denen man auch einige oder die meisten sehr schätzt. Und dann kommt eben was von einem Autor, den man nicht so mag, dann liest man es halt trotzdem. Und geht aber schon so mit der Kneifzange ran, dass man denkt, ach, das ist wieder von dem. Oder der, je nachdem, ist völlig egal. Dann sucht man nicht, aber man findet. Also irgendwie im Unterbewusstsein suchst du eben doch dauernd. Ich glaube, das ist mit dem Kinderbuchautor genau das Gleiche. Wenn du eben mit dieser Einstellung rangehst, sagst, das ist wieder dieser Kinderbuchautor. Wir können einen Roman von mir nehmen, Christoph, und deinen Namen draufkleistern. Dann finden die Beispiele, warum das Kinderbuch
stimmt. So ein Blindtest. Der Christoph und ich haben dieses Experiment ja quasi mal gemacht. Man muss dazu sagen, bei Perry Rodan ist es jetzt nicht täglich der Fall, aber es ist jetzt auch nicht vollkommen unüblich. Es kommt schon mal vor, dass man sich gegenseitig hilft. Und dann fragt man den Autor, pass auf, hilf du mir mal mit 5000 Zeichen und dann schreibe ich für dich für deinen nächsten Roman 5000 Zeichen. Das kommt mal vor. Und so haben es der Christoph und ich bei einem Roman gemacht. Ich sag jetzt nicht, welcher es war. Das Witzige war halt die Rezeption. Es war, von diesem Roman war ein Kapitel von mir. Das erschien dann unter Christophs Namen. Witzig war dann halt, dass die Leute attestiert haben, ja, der Christoph Dittert hat ja auf seine üblichen Jugendbuch-Klischees verzichtet. Bei diesem einen Kapitel ist es dann halt doch mal mit ihm durchgegangen und das ist dann reines Jugendbuch und das war halt das Kapitel, was ich geschrieben habe.
Ja, ich weiß noch, das war nett.
Ja, also da merkst du halt ganz einfach, ganz oft ist es die Rezeption des Lesers und das kannst du nicht kontrollieren.
Wenn du das dem Leser aber sagst, dass das seine Rezeption ist, dann wird der sagen, nee.
Naja.
Du hast ja für seinen Roman Text beigesteuert. Und der Leser soll ja möglichst keinen Stilbruch bemerken beim Lesen.
Ja.
Das heißt, du hast ihn einfach sehr erfolgreich kopiert.
Ja.
Ich muss noch eine Sekunde, also erstens war das hochinteressant, fand ich damals auch. Zweitens finde ich, Olli hat vorhin gesagt, wir können doch einen Roman von mir nehmen, also von dir, Olli, und meinen Namen, also Christian und draufschreiben. Ne? Die Idee finde ich total gut.
Ja.
Das machen wir so, dass wir einen Roman von dir nehmen, schreiben meinen Namen drauf, ich krieg den Vertrag, ich krieg das ganze Geld und dann machen wir die Folge, Herr Fröhlich rechnet nämlich, wie viel Geld ist ihm durch den Lappen
gegangen. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, dass das Schreiben von Jugendbüchern ja eigentlich handwerklich viel, viel schwerer ist und ich habe so überlegt, woran es eigentlich liegen könnte. Also das Thema, was wir vorhin schon angeschnitten haben, war, du musst dich in eine Zielgruppe reindenken, zu der du nicht gehörst. Das ist viel einfacher, als aus dem eigenen Kopf heraus zu schreiben für den eigenen Kopf. Und da musst du quasi so ein bisschen Schauspielkunst bemühen. Aber ich glaube, die andere Sache ist, wie Kids und Jugendliche ticken. Das bleibt einerseits über die Jahrhunderte immer gleich, andererseits ändert sich das aber auch, gerade bei Jugendlichen. Bei Kindern ist, glaube ich, nicht so das Problem, aber bei Jugendlichen habe ich mit meinen doch mittlerweile 45 Jahren
Jungbauch.
Lange Jahre war ich ja Berufsjugendlicher, dadurch, dass ich auch Jugendradio gemacht habe früher. Und ich bilde mir ein, dass ich immer noch einen guten Draht zu Leuten habe, die 20, 25 Jahre jünger sind als ich. Und das bewahrheitet sich auch im Umgang ganz häufig. Aber trotzdem merke ich schon, wenn ich mit einem heute 18-Jährigen oder 15-Jährigen rede, dass da ist schon so eine Altersdistanz natürlicherweise entstanden im Laufe der Jahrzehnte. Man muss schon sich auch in diesen Menschen reindenken, ja. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie die Zeit sich verändert. Wie ist es, Christoph, wenn du einen 3-Fragezeichen-Roman schreibst? Übrigens ist das auch eine Frage von unserem Patreon-Supporter Stapfi. Wie hat sich das in den letzten 10 Jahren oder so verändert? Ich glaube, da würde ich mal raten, ist es immer noch relativ gleich, weil die relativ zeitlos sind. Wie sehr muss man sich jetzt in einem Jugendbuch drauf konzentrieren, wie die Welt um einen rum aussieht? Was ja für einen alternden Autor, sagen wir es wie es ist, das wie bei jedem Menschen schwerer ist.
Um auf die 3 Fragezeichen selbst einzugehen, das würde ich auch so sagen, dass, genau wie du es vermutet hast, das verändert sich relativ wenig, weil wir versuchen, die Serie ziemlich zeitlos zu halten. Da springen wir nicht auf irgendwelchen Hype auf, der gerade so ist. Schön, natürlich, wer die Serie jetzt schon lange kennt, es dürften viele sein, über das Hörspiel auch und so, die 3 Fragezeichen rennen heute nicht mehr mit dem Walkie-Talkie rum. Das Walkie-Talkie war super cool, als ich Kind war oder so. Ah, die haben Walkie-Talkie, super. Hm. Das wäre ja lächerlich heute, ja, mit dem Walkie-Talkie rumzulaufen. Ja. Müssen Sie selbstverständlich das Handy nutzen. Ja. Also, ja, wenn Sie das Handy nicht nutzen, wird man sich fragen, warum nutzen Sie, sagen ich nicht das Handy. Ja. Und das ändert natürlich den Ablauf der Geschichte schon ziemlich. Ja, ja. Aber wir versuchen das so zeitlos zu halten, wie es nur geht. Zum Beispiel werden die nie sich eine WhatsApp schicken. Die werden auch nicht skypen. Die schicken sich eine Nachricht.
Ja.
Das kann aber ein Kind, was in 20 Jahren das Buch liest, also WhatsApp, vermutlich haben wir das in 20 Jahren auch noch, vielleicht ist es aber nicht mehr cool oder kein Kind würde das machen in 20 Jahren oder so, ja. Eine Nachricht werden die sich in 20 Jahren auch noch schicken. Und das sind so kleine Tricks, mit denen man das zeitlos hält und da versuchen wir einfach nicht so auf den Zeitgeist aufzuspringen. Im normalen Kinderbuch, jetzt mal unabhängig von so einer langlaufenden Serie, gibt es natürlich die Meinung so und so. Und wenn der Dinosaurier-Hype gerade mal wieder ist, dann kann man auf den Dinosaurier-Hype schnell aufspringen und macht wieder ein Buch über Nu und macht aufs Cover ein schönes Dinosklett drauf. Das kann aber sein, durch die langen Vorlaufzeiten, wie so ein Buch dann mal fertig ist, ist der Hype vielleicht schon wieder rum. Da hat man Pech gehabt. Oder man versucht eben, solche Sachen zu vermeiden. Es gibt die und es gibt die Strategie. Ich bin so eher der Vermeider, weil ich denke, das Hype-mäßige, ach, ja. Ich will, dass man meine Bücher in 10 Jahren auch nur lesen kann und die noch cool findet oder so. Aber da gibt es natürlich diese oder jene Meinung. Wie gesagt, bei einer Serie wie die 3 Fragezeichen, die eben so langläufig ist und die darauf abzielt, dass man in 30 Jahren die auch noch liest und hört, da sollten die Themen nicht so sehr 2025 sein. Ja.
Ja, die Frage ist halt, wie definierst du das, welche Themen 2025 sind? Die Technik ist natürlich das Offensichtlichste. Also ich erinnere mich, ich hab ja auch mal ein Jugendbuch geschrieben, nämlich den Chronosphere, die Retter der Zeit, um hier mein eigenes Werk mal so ein bisschen zu pluggen. Da geht es im Grunde darum, dass Leute im Internet Dinge finden, die da nicht hingehören. Ja? Und das Medium der Wahl war das, was damals, als ich das Ding geschrieben habe, das Medium eben war, das man benutzt hat, das war Tumblr. Und es ist ein sehr Tumblr-spezifisches Szenario und als der Roman rauskam, war Tumblr eigentlich quasi schon Geschichte. Also Tumblr gibt es noch, die haben irgendwann mal ihre Inhaltsrichtlinien verändert. Und gewisse Aspekte von diesem Plot, von diesem Buch, das ich da geschrieben habe, funktionieren jetzt mit diesen neuen Richtlinien nicht mehr. Das Ding ist erschienen und war schon schlecht gealtert. Das ist halt ein Risiko, was du immer eingehst. Und wenn ich das jetzt nochmal überarbeiten würde, dann gehe ich über den Text nochmal drüber und nehme diese ganzen Tumblr-Referenzen raus und mache da irgendein anonymes Medium draus. So machen es ja auch, ich habe mir hier notiert, Jugendbücher, die Ben liest. Ich lese tatsächlich auch selber Jugendbücher, weil ich diese Coming-out-Geschichten halt abgöttisch liebe. Und da hast du ja die moderne Technik auch drin, weil du musst, das ist quasi so ein Balanceakt, du musst die Kids ansprechen, dass die sich abgeholt fühlen und dass das ihrer Lebenswirklichkeit entspricht. Und die benutzen halt diese Technik. Aber dann willst du es so schreiben, dass das Ding in 4 Jahren, wenn dieser Anbieter vielleicht jetzt nicht mehr trendy ist oder vielleicht es die Firma nicht mehr gibt, das Ding immer noch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ihr mal so in moderne Teenie-Coming-of-Age-Geschichten reingeguckt habt, so Sachen wie Heartstopper beispielsweise, wo du halt auch seitenweise die Instant-Messages hast und auch immer so im Wechsel so linksbündig, rechtsbündig, wie das in so einem Textchat ist und wo du halt einfach so diese Dialoge da drin hast. Das ist so Usus, das ist der Standard heute. Und da vermeiden sie es halt auch immer ganz penibel, Namen von Apps zu benutzen, weil dieses Instant-Messaging, das gibt es jetzt seit 20, 25 Jahren, sogar noch länger, das wird es auch in 20 Jahren sehr wahrscheinlich noch geben. Aber du schreibst halt nicht WhatsApp, du schreibst halt nicht, keine Ahnung, iMessage oder was es da alles gibt.
Ich denke, die Frage ist halt, was will man eigentlich erreichen? Natürlich ist es eine gewisse Gefahr. Gleichzeitig verpflanzt aber die Verwendung von solchen Sachen den Roman in die jeweilige Zeit und das ist und zwar gewollt.
Ja. Ja,
Ich habe jetzt letztens irgendwie ein eigentliches Horrorbuch, also war eigentlich weg von unserem Thema, aber es kamen Kinder vor, ja. die verschwunden sind und irgendwie in einem Schiff verschwunden sind. Ist völlig egal. Auf jeden Fall haben sich diese Kinder unterhalten über Stranger Things, über Game of Thrones, über Serien, die aktuell sind. Sie haben sich WhatsApps geschickt.
Ja.
Und lauter so Kram. Mag sein, dass wenn das in 10 Jahren jemand liest und jetzt, ich meine, die neueste Stranger Things Staffel ist, wenn der Podcast erscheint, gerade raus, also gerade beendet. Wenn dieses Buch in 5 oder 10 Jahren jemand liest, kann sein, dass die Menschen denken, Stranger Things, keine Ahnung, was das sein soll. Es war nicht nur so, dass das direkt angesprochen ist, dass du wusstest, es geht um Stranger Things, wenn die sich unterhalten, sondern da waren auch so Insider-Sachen dabei. Also, dass halt Namen genannt worden sind, die du nur verstehst.
Wenn du es gesehen hast.
Ja. Und das wird in 10 Jahren vielleicht nicht mehr funktionieren.
Das glaube ich allerdings ist im Prinzip auch kein reines Jugendbuchphänomen, weil für mich ist das der Stephen King-Effekt. Stephen King macht das schon seit, wie lange schreibt er schon? 50 Jahre, ja? Christine oder so, ja? Habe ich irgendwann Anfang der 2000er oder so gelesen oder in den 90ern gelesen und ich habe mich halt gewundert, da gibt es irgendwie Teenager und du hast dich die ganze Zeit irgendwie gefragt, warum hören die so altbackene Musik? Ja, weil Stephen King ja die ganze Zeit so diese Musikzitat, das ist ja ein wesentliches Stilmittel von ihm, was er immer wieder macht, bis einem da mal klar wird, dass die Musik war, die Kids halt gehört haben in der Zeit, als der Roman entstanden ist. Also Stephen King, glaube ich, macht das sehr, sehr bewusst und absichtlich.
Genau.
Grundsätzlich glaube ich halt auch, dass sich die Mentalität von den Kids halt verändert. Es gibt ja so diese, wie die Generationen ticken, ne? Also so die Boomer haben so und so getickt, die Gen Xer, die haben so und so getickt, das war so die vergessene Generation. Die Millennials waren dann wieder leistungsorientiert, die Zoomer, die sind dann wieder Lebensqualität über Produktivität und so weiter. Also jede Generation hat ja ihre Mentalität tatsächlich. Da ist ja was dran. Das sind ja nicht nur Klischees.
Und ich glaube, genau das ist der große Unterschied. Wenn du ein Horrorbuch liest, wie das mit den Stranger Things-Referenzen oder wenn du Stephen King liest und so, das ist halt kein Jugendbuch. Die Erwachsenenleser, also das Zielpublikum, liest es und weiß dann oder kann es irgendwann zeitlich einordnen, wann das gespielt hat und dann ist es fein damit. Wenn du aber als das genauso machst bei Jugendbüchern, also das heißt an die Jugendlichen adressierst und in 5 Jahren oder in 10 Jahren sind die Jugendlichen, an die du das adressiert hast, eben keine Jugendlichen mehr und stattdessen greifen die aktuellen Jugendlichen, die zum Zeitpunkt des Erscheinens des Buchs noch in Strümpfhosen um den Weihnachtsbaum laufen, greifen dazu und lesen das. Die interessiert nicht, wie, also behaupte ich jetzt einfach mal, die interessiert nicht, wie die Jugendlichen vor 10 Jahren waren. Die wollen was aus ihrer Welt lesen.
Und ich glaube, das ist das Thema, was wir eingangs hatten. Ich habe mir hier nämlich die Notiz gemacht, das Holden-Caulfield-Problem. Das ist, glaube ich, der Grund, Olli, warum du Catcher in the Rye als Erwachsenenroman wahrnimmst und nicht als Jugendbuch. Beziehungsweise, Christoph. Es ist ein Jugendbuch. Es ist gezielt an die Kids aus dieser Zeit geschrieben, aber das sind halt keine Kids mehr. Und diese Probleme, die haben, dieser Generationenkonflikt, der da mit drinsteckt, dass das ja so die erste Generation war, wo die Jugendlichen als Marktsegment überhaupt entdeckt wurden. Vorher, wenn du noch kein Erwachsener warst, hast du zu so einer verlorenen Kohorte gehört, ja. Das ist eine Problematik, die es heute nicht mehr gibt. Und das ist super zeitspezifisch. Und es ist super spezifisch auf die Zielgruppe, wie sie war zu der Zeit, als der Roman geschrieben wurde.
Ich glaube, da haben wir den Punkt. Jetzt nehmen wir den Catcher in the Rye.
Ja.
Also den Fänger im Rocken. Viele aus unserem Alter kennen dieses Buch.
Ja.
Kinder, nimm mal unbedingt so, ja. Jetzt geh aber mal und nimm mal 10 Jahre drumherum und nimm vergleichbare Bücher. oder 20 Jahre später, die kennt man nicht mehr. Die sind im Dunkeln der Geschichte verschwunden, mhm. weil die eben nicht mehr den Nerv treffen. Warum ragt aber The Catcher in the Rye raus? Weil der irgendwie was hat, weil das ein Klassiker ist, weil das Buch genial ist oder so. Ja, das muss der Punkt sein. Die anderen sind es nicht und die verschwinden.
Ja.
Und so ist es doch. Du brauchst in den Verlagen jetzt, was Kinder- und Jugendbuch angeht, nur 5 Jahre zurückzugehen oder 10. Die absolute Masse von dem, was da erschienen ist, die kennt heute kein Mensch mehr, die liegt in keinem Buchladen mehr, die wird nicht mehr gelesen. Mhm. Und ganz ein paar Stück ragen aber raus.
Ja, ja.
Du hast vorhin schon erwähnt, die Tribute von Panem, die haben den Nerv getroffen, die ragen natürlich raus und die wird man auch in 20 Jahren noch kennen.
Mhm.
Und wenn es nur die Filme sind oder so. Ja?
Ja, ja, ja.
Unglaublich viele Sachen, die gleichzeitig erschienen sind, die sind weg. Die sind einfach weg, weil die das nicht mehr treffen, den Nerv. Die haben eine Zeit gehabt und dann ist vorbei.
Jumper.
Also, okay.
Percy Jackson ist jetzt gerade nochmal wegen der Disney-Plus-Serie irgendwie drin, aber das wird noch eine Weile im Gedächtnis bleiben. Aber so Sachen wie Jumper?
Weg,
zack. Weg, zack.
Ich finde es aber trotzdem faszinierend, wie wir jetzt quasi den Bogen zum Anfang geschlagen haben mit Catcher in the Rye.
Als wenn wir es geplant hätten.
Als wäre es ein Zeichen, dass es langsam zu Ende geht. Ich bin mir nicht sicher.
Christoph, wenn wir dich hier schon zu Gast haben und wir jetzt schon die ganze Zeit drüber geredet haben, was du für tolle Jugendbücher und Erwachsenenromane, Self-Publishing-Sachen, Sachen mit Verlagen schon veröffentlicht hast, erzähl mal kurz, gibt es irgendwie ein Projekt, das dir gerade am Herzen liegt, wo du möchtest, dass die Leute davon erfahren?
Das sind natürlich die Sachen, die ich jetzt im Moment so mache und die, ja, die eben für mich jetzt aktuell sind. Ich habe vorhin kurz erwähnt, das Kinderbuch oder das Kinderjugendbuch, was ich mit Brandon Q. Morris gemacht habe, die Kinder des roten Staubs. Das würde ich sagen, dass alle, die jetzt hier zuhören müssen, das jetzt einfach mal lesen. Ihr fandet mich ja alle klasse. Was ich gesagt habe, war sehr schlau. Mhm. Und habt ihr gedacht, ja, das ist ein interessanter junger Mann. Mhm. Naja, jung, mehr oder weniger. Das würde ich jetzt einfach mal ans Herz legen. Die Kinder des roten Staubs, da haben wir was Neues gemacht, der Brandon und ich. Brandon ist im Science-Fiction-Bereich sehr bekannt dafür, dass er hart Science-Fiction macht. Also Science-Fiction, wie sie sein könnte, wenn wirklich so, ja. Wie lebt man denn? Also der rote Staub ist natürlich der Mars damit gemeint, ja. Wie lebt man denn so in einer Kolonie auf dem Mars? Wenn ihr das Buch lest, so würde man da leben, in der Kolonie auf dem Mars, so würde das funktionieren. Und das haben wir einfach ins Kinderbuch gebracht. Und sowas gibt es unseres Wissens nach einfach nicht vorher. Deswegen haben wir was ganz, ganz Neues gemacht. Deswegen würde ich das ans Herz legen.
Christoph, wenn du sagst, das gab es so noch nie, wie ihr das gemacht habt, inwiefern unterscheidet sich das dann beispielsweise von den Andreas Eschbach? Ich glaube, hieß das Mars-Projekt? Ein Dreiteiler, ein Jugendbuch-Dreiteiler.
Das unterscheidet sich insofern, dass, was ich gesagt habe, diesen Hard-SF-Aspekt hat bei uns. Also dieses, wie wäre das denn wirklich?
Mhm.
Soweit ich weiß, ja, okay, ich muss allerdings jetzt wirklich sagen, soweit ich weiß, hat Andreas da eine andere Zielsetzung in dieser Trilogie. Wenn nicht, macht es ja auch nichts. Dann gab es das eben doch schon. Und wir sind vielleicht einfach ein paar Jahre jünger.
Mhm.
Also tatsächlich, dass es auch fürs Kinderbuch sich eignet. Also das sollte jetzt keinesfalls sowas sagen, wie wir sind genial, das hat noch keiner gemacht und Andreas Zeug, das kann man vergessen. Ganz bestimmt nicht, ganz im Gegenteil.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, wer schreibt, der bleibt, außer er schreibt Jugendbücher, dann ist er nach 5 Jahren vergessen. Also kannst du dich da jetzt einfach draufsetzen, die Welt braucht diesen Roman einfach.
Die Welt braucht den, absolut. Die braucht den, absolut, weil wir brauchen ja auch neue Leser für die Science-Fiction.
So sieht's
für
aus.
Später, wenn die Kinder mal erwachsen sind. Ansonsten habe ich vorhin, du hast ja gefragt, was mache ich denn sonst so, was liegt mir denn am Herzen? Meine eigenen Romane, die ich jetzt unabhängig von dem schreibe, wo ich in Serien tätig bin, liegen mir natürlich am Herzen, weil wenn ich mal Zeit habe, sowas zu machen, das kommt nicht so oft vor, weil ich eben bei Perry Rhodan und bei den 3 Fragezeichen sehr engagiert bin und auch an anderen Stellen noch, die fände ich klasse. Lest die doch mal. Ich habe Science-Fiction-Romane gemacht, Fallen der Stern ist eigentlich der, den ich am besten finde. Das ist jetzt doof für alle anderen, weil die sind ja auch gut. Da habe ich eine kleine Trilogie, die heißt Chimera. Ja, da habt ihr jetzt schon mal was zu lesen, bis ihr das gemacht habt.
Kleinen Moment, weil ich gesagt habe, das ist eine Trilogie von Andreas Eschbach,
dieses
Mars-Projekt. Das ist natürlich eine ganz kühne Lüge.
Mhm.
Es waren meines Wissens, ich habe gerade mal nachgeguckt, 5 Teile.
Sehr gut.
Nur zur Vervollständigung der Akten all derer, die auf sowas Wert legen.
Sprich, dann müssen du, Christoph und Brandon Q. Morris noch mindestens 5 schreiben, um das zu übertreffen.
Wir sind gar nicht im Wettbewerb mit Andreas. Wir können gut koexistieren. Das wird Andreas bestimmt auch so sagen.
Freunde des Schreibens, das war's für heute von uns. 5000 Zeichen ist ein Mitmach-Podcast. Ihr könnt uns Fragen stellen, auch an unsere kommenden Gäste auf unserem Discord. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben auch einen Patreon. Auch da gibt's den Link in den Shownotes. Beispielsweise gibt's ja jede neue Folge immer 14 Tage früher. Und der Christoph, der Olli und ich, wir nehmen gleich noch eine Bonus-Episode auf, die unsere Patreon-Supporter ab dem Level Schulterklopfen bekommen. Und da haben Olli und ich uns vorgenommen, dass wir unseren eigenen 3-Fragezeichen-Roman entwerfen. Und Christoph wird uns auf die Finger schauen und uns sagen, was wir alles falsch machen.
Da bin ich gut drin.
Vermutlich alles.
Könnt ihr auf Patreon hören, wenn ihr uns unterstützt. Danke an Red Octopus für unser Intro und Outro. Danke an unseren Producer Chris fürs Schneiden und an die Weltenliebe, dass wir bei ihrem kleinen Podcast-Network mitmachen dürfen. Und vor allem danke an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da beim Podcast-Portal eurer Wahl oder einen Kommentar auf weltendieb.com. Ich bin euer Gastgeber Ben Calvin Hari.
Ich bin Oliver Fröhlich.
Und wir verabschieden uns mit unserem seit Jahrzehnten traditionellen Sign-Off. Wer schreibt, der bleibt.
Außer er schreibt Jugendbuch.